Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
Hallo Tobias.
Hallo Ralf.
Wir freuen uns sehr. Die heutige Folge lautet: Wie gelingt der Aufbruch mit der Sales Profit Chain? Mit Jan Wieseke, Professor für Vertriebsmanagement an der Uni Bochum. Hallo Jan.
Hallo ihr beiden.
Herzlich willkommen bei Glasklar und in der Schweiz.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ich glaube, wir starten gleich mit der ersten und wichtigsten Frage. Wer ist Jan? Wer bist du?
Jan vom Moor, kann man sagen. Ich komme aus dem Teufelsmoor. Das ist eine flache Ebene nördlich von Bremen in Norddeutschland, so Richtung Küste so ein bisschen. Und tatsächlich bin ich da privat auch wieder hingezogen jetzt.
Also, kenne ich.
Ja, echt? Ja. Gibt's auch nicht. Ja. Da gibt es so ein kleines Künstlerdorf, was so diese kargen Gegenden mal gezeichnet hat, Bobswede, und das kennen manche dann.
Ja. Ich habe mal in Bremen gewohnt.
Siehst du, ja, genau. Und ansonsten beschäftige ich mich beruflich mit Vertriebsmanagement, und das mache ich in Bochum, also im Ruhrgebiet, und das ist mehr als nur mein Beruf. Also das ist eine Passion, muss man sagen.
Man könnte meinen, dass das Thema Vertrieb und Sales allgemein an den Hochschulen stark vertreten ist. Das ist aber irgendwie nicht so. Wieso ist das nicht so, und was macht Bochum da anders mit dem Departement Sales?
Also erstmal, das ist ja eine wichtige Feststellung, die leider stimmt. Also wir haben nach meiner letzten Zählung im Dachbereich 285 Lehrstühle, die sich mit Marketing beschäftigen, und vielleicht davon 10, je nachdem wie man es zählt, die mit Vertrieb zu tun haben. Und Vertrieb wird ja als Untereinheit von Marketing oft verstanden, und das ist eigentlich nicht ganz richtig, ne? Weil wenn man überlegt, wie viele Menschen im Vertrieb arbeiten, das sind Millionen, in Deutschland sind es 3,5 Millionen nach so den letzten Zahlen, ne? Das heißt, im Dachbereich sind es noch einige mehr, im Marketing ist ein Bruchteil davon, ne? Das heißt, so ein bisschen ist da eine Schieflage. Warum ist das so? Ich glaube, das ist wie in allen Schichten der Gesellschaft, dass Vertrieb falsch wahrgenommen wird. Wir haben jetzt kürzlich eine Befragung gemacht, auch repräsentativ, und sehen, dass die Werte, die mit Vertrieb verbunden werden, gar nicht die sind, die eigentlich den Vertrieb ausmachen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich bin empathisch, dann fühlen sich viele davon gar nicht im Vertrieb. Also die würden eher ins Marketing gehen als in den Vertrieb, obwohl du ja eigentlich Empathie im Vertrieb mehr als gebrauchen kannst, ne? Das ist schon eine erstaunliche Fehlwahrnehmung.
Genau, wollte ich gerade sagen, wir haben ein richtiges Wahrnehmungsproblem da, ne?
Ja.
Also, weil die Tatsache ist ja, dass in Unternehmen eigentlich nicht so wahrgenommen wird, ne? Also der Vertrieb ist auf jeden Fall, sind die, die Umsatz bringen. Und deswegen haben die keine Legitimationsschwierigkeiten, oder wenn es gelingt, jedenfalls nicht.
Ja, absolut. Und diese Wahrnehmung, das ist eben auch die Passion, und da muss ich sagen, das bin nicht nur ich, sondern wir sind ja ein ganzes Team in Bochum. Die teilen wir und sagen, wir haben eigentlich wir verkaufen das Schwierigste, was man verkaufen kann, nämlich Vertrieb an 18-Jährige, die das ja auch nicht wissen. Wenn du die fragst, was möchtest du später machen, dann sagen viele, ich möchte in eine strategische Position, ich möchte gerne was mit Menschen zu tun haben und möchte einen kreativen Part haben. Um denen dann zu sagen, dass das in Vertrieb genau das ist, was du bekommst, ja, das ist ein langer Weg. Das ist viel Erklärungsarbeit. Zu verstehen, dass Vertrieb eine strategische Funktion hat, dass du, wenn du im Vertrieb startest, die Strategie eines Unternehmens ja anfassen kannst, wenn die Kunden zu deiner Innovation Nein sagen, dann verstehst du, oh, mein Geschäftsmodell, meine Strategie funktioniert nicht, oder sie funktioniert. Und das ist das, was wir versuchen.
Also hebelt oder verändert das Image von Sales?
Ja. Ich versuche es, ja.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, weil ich glaube, Unternehmen, die nicht verkaufen, existieren nicht. Also ich glaube, das ist essentiell, dass da was geändert wird,
auf jeden Fall.
Der wunderbare Satz von dir: Ohne Kunden gibt es keine Unternehmen.
Exakt.
Und ohne Sales keine Kunden. Du hast ein Buch geschrieben, das ich mit großem Interesse und Begeisterung gelesen habe, die Sales Profit Chain. Und der Einstieg, ich glaube, der holt gleich ab, als du über die verflixten Sieben sprichst. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen das Sprungbrett. Ganz viele Unternehmen denken, sie haben Sales im Griff, aber viele machen die gleichen Fehler. Was sind das für Fehler und weshalb entstehen diese?
Also es ist ja eine Kette, Sales Profit Chain, und in dieser Kette tendieren, ist menschlich, also machen wir in unseren Entscheidungen ja häufig, drücken wir zu schnell auf zu viele Knöpfe und sagen, okay, ich verändere jetzt mal, bringe KI im Vertrieb rein, ich ändere mein Lead Management, ich ändere die Territorien, ich ändere die Vergütung und so weiter. Häufig, wenn du sprichst mit denen, wir haben jetzt ja gerade ein Event auch hier in Rapperswil, dann wird gesagt, wir haben mindestens 3-4 Projekte parallel, und das kann sehr schnell zu viel werden, wenn ich sozusagen links auf der Management-Seite zu schnell zu viel mache, dann kommt rechts, da wo ich eigentlich hin möchte, in der Sales-Profit-Chain, nämlich bei den Ergebnissen, bei den finanziellen Ergebnissen, das Falsche raus. Obwohl ich genau das Gegenteil möchte. Das heißt, dieses zu schnell machen, ohne dass ich die Blackbox in der Mitte verstanden habe. Was passiert denn bei den Kunden? Was passiert bei mir in der Salesforce und in meinen Vertriebskanälen durch meine Entscheidungen? Dieses Verständnis, das ist häufig dann eben nicht da, wenn Dinge schiefgelaufen sind.
Ist es Verständnis oder Zeit? Oder beides?
Beides. Ja, weil durch Zeit gewinnst du natürlich Verständnis. Natürlich, jetzt kann man sagen, ja, der Wissenschaftler sagt, wir haben ewig Zeit. Selbst ich habe das nicht als Wissenschaftler, ne? Obwohl ich für das Buch 7 Jahre gebraucht habe. Aber das ist vielleicht als Spaß am Rande. Aber trotz Zeitdruck, bei wichtigen Entscheidungen, guck zweimal hin. Es geht nicht darum, dass du jede einzelne Entscheidung mit so einer Sales-Profit-Chain-Analyse durchgehst. Aber bei wichtigen Entscheidungen, wenn ich ein Pricing ändere, wenn ich eine Vergütung ändere, wenn ich einen kompletten Lead-Management-Prozess ändere, dann sind das ja Dinge, die in den Maschinenraum des Unternehmens gehen. Und wenn ich das zu schnell mache und nicht wohl überlegt mache, dann hast du nachher einen größeren Schaden, als du Nutzen hast.
Das ist, weil du die Abhängigkeiten nicht siehst.
Exakt.
Ja. Weil du irgendwo einen Hebel ziehst und es passiert was, das eben was anderes ist, als du gedacht hast.
Genau das, ja.
Das ist wahnsinnig spannend, ne? Diese Art von Blindheit, die entdeckt man immer mehr und die ist wesentlich verbreiteter in Unternehmen. Also ich würde sagen generell Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung und so weiter und so fort. Das ist schon wirklich beachtlich.
Und das war interessanterweise ja etwas, was wir sozusagen Blindheit zu untersuchen, ne? Oder Worst Practice haben wir das genannt, war viel schwieriger als das, was wir normalerweise tun. Wir so untersuchen ja Best Practices, was ja auch gut ist. Das ist die eine Seite der Medaille, zu verstehen, wie kannst du Best Practices adaptieren und selber übernehmen. Aber Worst Practice ist genauso hilfreich zu sehen, womit hatten denn andere Misserfolg? Und diese Studie war aber unglaublich schwierig, weil bekommen mal gestandene Managerinnen und Manager dazu, über ihre Misserfolge zu sprechen. Und deswegen war es auch im Buch sehr schwierig, da die Freigaben zu bekommen für die Zitate von diesen verflixten 7. Hat ja am Ende geklappt, aber das war ein langer Weg. Ja.
Kannst du 2, 3 Worst Practices nennen? Weil ich finde das spannend, oder? Ja. Auch wir haben Zuhörer und Zuhörer, ja, ja, die drin sind, denken, ich habe Sales im Griff, ich kenne die Abhängigkeiten und vielleicht kann das ein oder andere Beispiel da so ein bisschen ein Weckruf
natürlich
sein.
Also Pricing habe ich eben angedeutet, da sind ja die meisten zwangsläufig durch Pandemie, Lieferengpässe, mussten ja viele in Preisanpassung. Und das auch an der Stelle, das musste auch schnell gehen. Aber Pricing ist so ein klassisches Beispiel, wo ich auch einige Cases dann im Buch habe. Wenn ich da zu schnell in den Maschinenraum reingreife und erhöhe oder senke, dann entstehen entweder Gewöhnungseffekte, wenn ich zum Beispiel senke und die willst du möglicherweise nicht haben, oder ich erhöhe und habe eigentlich die Salesforce zum Beispiel nicht richtig mitgenommen. Und die bringen die Preise dann nicht richtig durch. Und vor allen Dingen dann so ein Wildwuchs mal glatt zu ziehen durch historisch gewachsene Preise, braucht halt einen Augenblick mehr als so ein ganz schnelles Projekt. Pricing zum Beispiel. Vergütung ist immer neuralgisch, weil du da ganz klar Gewinner und Verlierer erzeugst. Und da muss er vorher wissen, wer sind da die Gewinner und die Verlierer davon, und rechnet sich der Unternehmenscase. Ne? Und das haben wir auch häufig gesehen, dass das dann nicht der Fall ist. Und jetzt kannst du das KI, sehen wir relativ viel auch Projekte, die schnell angestoßen werden, aber manchmal auch genauso schnell wieder eingestampft wurden. Ne? Obwohl man denkt, jetzt kannst du vieles per Knopfdruck machen, ist, bevor du ein KI-Projekt machst, eigentlich auch da die Basisarbeit zu verstehen, wo genau willst du eigentlich was damit erreichen. Ne?
Was ich spannend finde, ist beim Preis und beim Incentive, dass eben die Historie auch eine Rolle spielt. Also was war in der Vergangenheit, ja, und was wird die Zukunft sein? Oder dass ich dort dann richtige Entscheidungen treffe, indem ich beides berücksichtige.
Ja, und das, ne, auch das ist doch völlig normal, dass da eine Historie da ist, dass ich angefangen habe, bestimmten Kunden Preisnachlässe zu gewähren, die vielleicht irgendwann, die eigentlich gar nicht mehr verdienen würden, im Sinne von, wenn ich doch viel abnehme, habe ich doch einen höheren Rabatt verdient. Wenn ich den zu weniger Lieferungen bekomme, ne, dann habe ich ja auch einen höheren Rabatt verdient, weil eigentlich weniger Kosten erzeugt werden. Aber dieses Rational, das geht ja irgendwann dann verloren. Ne? Und deswegen ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man so historisch gewachsene Systeme eben auch nochmal anschauen sollte. Das gilt ja nicht nur für Pricing und Incentives, sondern das gilt ja auch für einen Lead-Management-Prozess zum Beispiel. Also viele Prozesse, die im Vertrieb laufen, sind ja manchmal dann irgendwann nicht mehr die, die es vielleicht sein sollten. Die entweder überbürokratisiert sind, ne, oder das Gegenteil davon zu hemdsärmlich. Ne. Beides kann es geben.
Jan, ich habe eine sehr anspruchsvolle Frage. Kannst du denn die Sales Profit Chain in wenigen Worten, ich weiß, du hast 7 Jahre an dem Buch geschrieben, aber kannst du es auch in wenigen Worten beschreiben?
Nein. Ich versuche es trotzdem. Also,
prima, danke.
Die Idee ist, nicht von den Managemententscheidungen her, sondern vom Zielergebnis. Sprich, möchtest du mehr Wachstum haben? Bist du in so einer Phase, wo du wirklich einen Markt hast, wo du Wachstum erzielen kannst? Oder geht es bei dir um Kosten und Marge? Und von diesem Ziel ausgedacht, gehst du mit 12 Fragen diese Kette durch und kommst dann am Ende zu den Entscheidungen. Sprich, zu den Maßnahmen, die du umsetzen möchtest. Und das startet dann bei der Analyse der Kundenstruktur. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Wachstumsmarkt habe, dann ist ja die Frage, in welchem Kundensegment, sprich welche Zielkunden, die bestimmte Sprachen sprechen in ihrer Branche und einkategorisiert Key Accounts und darunter hast du in der Regel A, B, C, manche haben noch D und E Kunden und daraus ergibt sich relativ schnell eine Matrix. Und wenn du da reinstechen kannst und sagen kannst, wenn ich dann 9 Felder habe, da möchte ich wachsen oder da möchte ich Effizienzen erzielen, dann leitet sich daraus ab, ne, mit welchen Kanälen machst du das, mit welchem Rollenprofil im Sales und im Inside-Sales machst du das und dann kannst du schauen, wo Schwachpunkte liegen.
Was ich völlig logisch finde oder fand, als ich das Buch auch gelesen habe, ist, dass ich einerseits habe ich die Kundenstruktur und Psychologie und ich brauche ein Matching-Sales-Team, also dass das genau versteht. Ja. Und da gibt es ja noch die Tune-Methode, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie ich diese zwei Dinge zusammenbringe und vielleicht so ein bisschen Blockaden löse.
Also die Tune-Methode ist eigentlich, das ist in einem Audio-Podcast natürlich tatsächlich, der eigentlich visualisiert das ja nur die 12 Fragen, die du entlang gehst. Ne? Und da sind auch 12 Module drin und die kannst du mit der Tune-Methode grafisch recht gut da drin sehen. Da steckt aber tatsächlich eine U-Kette drin. Das ist so eine blaue, eiskalte Analyse, wo du nur nach Kundenpotenzial gehst, was du in bestimmten Kundensegmenten und Prioritätstassen heben kannst. Und daraus leitest du ab, was du wirklich rein rational an Kapazität da reingibst. Und wenn du da eine Schieflage hast, dann solltest du natürlich hingucken, weil ich einfach fehlallokiere. Dann kann ich weder effizient arbeiten, beste Marge holen, noch kann ich perfekt wachsen. Und dann gibt es eine rote Kette, das ist eine Endkette. Das kann man sich tatsächlich visuell vorstellen, weil es geht immer zwischen Psychologie, also das N nach oben gedacht, zu Verhalten. Dann von Verhalten zur Psychologie der Kunden, wieder ein Schrägstrich nach unten und dann wieder hoch zum Verhalten. Das heißt, ich will ein Zielverhalten haben von den Kunden, frage mich, welche psychologischen Blockaden sind eigentlich da? 5W-Fragen, wissen die nicht, wollen die nicht und so weiter. Daraus abgeleitet, wenn ich weiß, da ist eine Wollensblockade, was ist das Zielverhalten? Work hard, work smart. In der Salesforce und dann als letztes geschaut, ja, welche Blockaden sind denn in der Salesforce da? Auch da 5W-Fragen aus der Ich-Perspektive, die auch wissen wollen und so weiter dann abdecken.
Was ich spannend finde, ist mit der Sales Profit Chain oder mit dieser Methode, man identifiziert sehr schnell Brandherde. Also man sieht Dinge schnell, das gehen wir richtig an, das haben wir gut gelöst, aber man merkt schnell, oh, hier ist vieles noch nicht geklärt. Was sind deine Erfahrungen von Salesforces, die neu mit der Sales Profit Chain gearbeitet haben? Was ist das vorher und was ist das nachher?
Ich glaube, das ist Klarheit und Priorisierung. Weil du hast, also ich sage mal erstmal vorweg, du brauchst sie nicht anzuwenden, wenn du 5 Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast. Du solltest so ab 15 aufwärts, ne? Manche haben ja deutlich mehr Vertriebsmitarbeiter, Inside Sales und auch Field Sales haben. Und es sollte auch so sein, dass du zum Beispiel nicht fast für ein Unternehmen nur arbeitest. Also wenn du im Automobilzulieferergeschäft bist und hast nur 2 Kundenunternehmen, dann hast du da nicht genügend Komplexität. Das ist also für die Unternehmen gedacht, die eine Komplexität intern haben, also auf der Salesforce-Seite, als auch auf der Kundenseite. Und Was war die Frage nochmal?
Was ist die große Veränderung? Aber die du Veränderung, hast gesagt, genau. Klarheit. Also ich weiß, dann, wo ich angreifen muss.
Genau, und dadurch diese Komplexität in den Griff zu kriegen und eine Klarheit zu haben, oh, jetzt habe ich mal die Kunden klar strukturiert und ich weiß genau, wo ich hinzielen möchte. Und daraus abgeleitet, weiß ich auch, wo das Delta ist. Weil wenn nämlich nicht genügend Salesforce da ist, um zum Beispiel ein Wachstumsziel zu erreichen in einem bestimmten Kundensegment oder ich habe eine Überbetreuung, dann habe ich auch eine Klarheit bei den Maßnahmen und dadurch eine Priorisierung.
Ich wollte gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du unterrichtest an der Uni in Bochum, aber du bist auch auf der Unternehmensseite unterwegs. Mhm. Gibt es ein typisches Problem, wann ein Unternehmen auf dich zukommt?
Ja und nein. Also es ist natürlich so, dass du hast welche, die sagen, hey, wir haben gerade ein Unternehmen akquiriert und wollen schauen, wie wir mit diesem Zukauf in Zukunft umgehen. Also wie wollen wir den Markt damit bearbeiten? Also neu durchleuchten. Genauso hast du aber auch dieses historisch Gewachsene, was wir eben besprochen hatten, wo ich sage, okay, ich möchte es nochmal komplett neu durchleuchten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder so klassische Brandherde, ne? Also diese verflixten Sieben, ne? Dass ich Prozesse nicht mehr so im Griff habe, wie ich sie haben möchte. Dass ich ein Pricing oder Vergütung, haben wir eben genannt. Oder ich möchte wirklich mal gezielt in Digitalisierung und KI investieren. Das sind natürlich Themen, die viel und häufig kommen. Ne? Und manchmal ist es eben auch dieser Anruf oder manchmal kriegst du eine LinkedIn-Nachricht, hey, ne, du machst da was zu und wir haben irgendwo einen indirekten Kontakt schon miteinander. Wir wollen gerade mal so ein Check-up machen und dafür brauchen wir von extern jemanden. Und eigentlich ist ja die Idee, also deswegen habe ich das Buch geschrieben. Das möchte ja nicht immer ich machen. Also es ist schön, freue ich mich, ne? Oder nicht nur ich, ne? Sondern das macht dann unser Team ja auch. Sondern ich möchte eigentlich eine Anleitung geben, dass das jeder auch für sich im Unternehmen selbst nutzen kann. Aber trotzdem kommt das häufig vor, dass man auch mal da gefragt wird.
Ich glaube, also was ich auch spannend finde an der Sales Profit Chain, wenn du mal diese Klarheit geschaffen hast, ist es viel einfacher, transformative Schritte überhaupt zu gehen. Also die sind schwierig, oder? Ja. Also ein Kunde, der in einer höheren Prioritätsklasse ist, den niederzustufen oder Konditionen zu verändern, wenn du nicht genau weißt, warum du das tust, ist es unglaublich schwierig, das zu tun.
Ist es, ne? Und da habe ich ja ein Beispiel von einem Chemieunternehmen, die so Richtung auch dreistufigen Vertrieb arbeiten, die genau das durchlaufen haben. Und das kann man da relativ gut nachzeichnen, dass man sagt, okay, das ist schwierig. Aber wenn man ein faires Gegenleistungsprinzip vermittelt und den Kunden, die runtergestuft werden, vermittelt, pass auf, wir können dir fairerweise gar nichts anderes geben. Aber wenn du zum Beispiel deine Bestellung bündelst und in der Menge dann dadurch hochkommst, kannst du auch ein anderes Preisniveau wieder bekommen. Ne? Und das war dann relativ viel Schulungsarbeit auch, ne? Die dann in der Salesforce stattgefunden hat, um das auch zu vermitteln, dieses faire Gegenleistungsprinzip.
Also dass du so einen Prozess anstößt als Vertriebsleiter oder Leiterin, finde ich völlig logisch. Was macht es mit den Sales-Managern und Managerinnen? Also was löst das aus in einem Team, das plötzlich merkt, jetzt gibt es Veränderungen?
Ja, also andersrum könnte man die Frage ja stellen, wenn du eine Sales-Profit-Chain-Analyse machen möchtest, wer darf die denn eigentlich durchführen intern? Wenn du davon stark betroffen bist und möchtest aber nicht, dass bei dir unbequeme Entscheidungen kommen, dann bist du nicht der richtige Moderator von diesem Prozess. Dafür ist normalerweise eine Sales-Excellence-Funktion oder Sales-Enablement-Funktion gut geeignet. Kann aber auch manchmal Head of Marketing oder Head of Sales sein. Und wenn man aber sich unsicher ist und eben da in das Fleisch reinschneidet, dann kommt manchmal eine externe Funktion rein. Also auf die Frage geantwortet heißt das, da natürlich existiert da Angst, dass man sagt, oh, was bedeutet das eigentlich? Ne? Also ich habe in den Prozessen, die ich gesehen habe, aber noch nie erlebt, dass dadurch dann ein drastischer Personalabbau stattgefunden hat, sondern im Gegenteil. Es geht ja darum, gemeinsam größere Ziele zu erreichen. Das führt ja in der Regel dazu, dass eigentlich eher mehr Ressourcen dann reinfließen, nur an die richtige Stelle.
Also wahrscheinlich kommt es darauf an, wie so ein Prozess geframed ist, kann ich mir vorstellen.
Ja, es ist Change. Ja, insofern ist das total wichtig, auch von allen Seiten, alle Spieler, die damit, also in Anführungsstrichen, das ist ja mehr als ein Spiel, ne? Weil es ja wirklich Betroffene erzeugt, also alle Betroffenen auch am Anfang schon dabei zu haben und einzubeziehen.
Im Sales geht es ja immer eigentlich um Wachstum. Was machen wir denn, wenn kein Wachstum möglich ist, wenn die Märkte gesättigt sind, wenn es nur noch Anteile an, Marktanteile an der Konkurrenz zu gewinnen gibt, verändert das den Prozess?
Die 12 Fragen dieser Tune-Methode sind ja exakt die gleichen. Die fängt ja an, dass ja die erste Frage ist ja, geht es bei dir um Wachstum oder geht es bei dir um Kosten und Marge? Und verteile mal 100 Punkte. Und wir erleben nicht immer, dass das 80-20 zugunsten von Wachstum ist, sondern du hast auch manchmal 70-30 zugunsten von Effizienz und Marge. Insofern kann das beides sein. Aber die Frage ist ja trotzdem die gleiche. Wenn du dir die Kundenlandschaft dann anschaust, wo hast du denn da möglicherweise Überkapazitäten und wo lohnt es sich, die vielleicht hinzutun, um dann vielleicht mit dem, was du hast, ein höheres Ergebnis zu erzielen?
Glasklar ist ja ein Marketing- und Sales-Podcast, also wir bedienen beide. Die bedienen ja beide. Wo gibt es die Schnittmenge zwischen Sales Profit Chain zu Marketing oder auch Product Management?
Ja, danke.
Oder irgendwann kommt das ja ins Spiel, oder?
Natürlich, und danke, dass du das auch fragst, weil jetzt, ich musste mich entscheiden, wie das Buch heißt, ne? Und ich hätte es ja auch Marketing and Sales Profit Chain nennen können. Wäre zu lang geworden, ne? Und jetzt sind wir Vertriebsenthusiasten und haben es eben Sales genannt. Aber genau an dieser ersten Frage, wie strukturierst du die Kundenlandschaft, sitzen doch beide am Tisch. Und das kann, wer das moderiert, kann beides, habe ich beides schon erlebt. Es kann Marketingseite moderieren, es kann auch Salesseite moderieren. Aber die Intelligenz zu sagen, wo brauche ich Spezialisten? Also sprich, ich muss eine Branchenexpertise haben, eine Branchensprache sprechen oder Use-Case-Sprache sprechen. Und wie sortiere ich die Kunden nach Prioritäten ein? Das ist etwas, diese Intelligenz, da müssen Marketing und Sales idealerweise zusammen am Tisch sitzen und dann gemeinsam definieren, wer, welche Rollen bearbeitet denn welche Kunden im Prozess an welcher Stelle? Also Beispiel Lead-Management, an welcher Stelle übergeben wir es denn? Welche Rolle übernimmt da Marketing und Vertrieb? Und das ist ja nur gemeinsam möglich.
Völlig, also die Methode ist so ausgerichtet, dass es nur kundenzentriert sein kann.
Unbedingt.
Und da sitzen beide am Tisch. Ja. Ich sehe das genau gleich wie du. Absolut.
Aus meiner Perspektive ist es auch so, dass, wenn ich aus Erfahrung spreche, sind die Sales-Leute tatsächlich die Leute, die eher aus der Seite der Tatsachen kommen. Und bei dem Marketing sind es Leute, die aus einer anderen Richtung kommen, aber weniger geerdet sind. Wenn ich so mit so einem Sales, mit so einem Vertriebsspezialisten spreche, dann, wenn sie schlau sind, wenn sie Berufserfahrung haben, wenn sie ihr Produkt und den Markt kennen, wissen die ziemlich genau, an welcher Schraube es zu drehen gilt und an welcher nicht.
Nichtsdestotrotz, du kannst auch den Fall, also erlebe ich auch so, aber es gibt auch den Fall, wo ich da diese Historie habe, dieses Haften, ich habe das, ne, ich möchte das eigentlich so beibehalten. Und dann ist es ganz gut, eine andere Instanz zu haben, die sagt, hey, pass auf, ne, aber nochmal, wenn wir nochmal heute auf den Markt schauen, ist eine Entwicklung drin. Wenn wir das so weitermachen, dann verlieren wir einen Markt, der da gerade wächst, ne, lass uns doch gemeinsam schauen, da wären noch Spezialisten in deinem Team, die dazu in der Lage wären. Und das heißt, dieses Zusammensprechen, das ist definitiv hilfreich. Aber ich gebe dir recht. Also in der Regel eine gute Sales-Führung, auch Salesforce, die wissen natürlich, ne, was da draußen vonstatten geht. Ne? Und dann ist aber trotzdem die Frage, gemeinsam hinzuschauen, wo eben auch dann Unwuchten reingekommen sind, die sich so eingeschliffen haben.
Die haben halt den riesen Vorteil, dass sie den Kunden treffen.
Ja, genau. Ganz kurz, also in einer guten Organisation ist es ja so, dass Marketing eben auch mit rausgeht. Also genauso wie wir, das kann ja genauso sagen, der Elfenbeinturm da in Bochum, bei uns ist ein Betonturm, mit viel Asbest drin, aber das wäre ja nicht richtig, wenn wir nicht selbst mit rausgehen würden. Das heißt, wenn ich nicht selber Mitfahrten machen würde oder mal in Teams-Calls dabei bin, ne, und das mir anschauen darf, dann kann ich es auch nicht wissen, woher denn. Also.
Ja.
Ich glaube, eine große Frage, den Head of Sales bewegt, ist, wie sieht denn der künftige Verkauf aus? Was muss ich heute tun, dass ich in 3 bis 5 Jahren am richtigen Ort mit der richtigen Salesforce stehe? Was sagst du dem oder dir?
Jetzt sage ich die gleiche Antwort. Das ist Tune-Frage Nummer 2. Nachdem du die Ziele festgelegt hast, guck dir genau deine Kundenstruktur an. Und natürlich das, was du als Angebot eigentlich hast. Sprich, wo hast du mit deinem jetzigen Angebot noch Chancen in deinem Markt? Und wo sind vielleicht Bedarfe, die du aber eigentlich mit deiner Entwicklung mit Entwicklungseinheit eigentlich auch bedienen könntest und in 3 Jahren vielleicht soweit bist, da ein Angebot zu machen. Und dann kommt eine Komponente noch dazu. Dazu habe ich ein zweites Buch geschrieben, weil da geht es ja um die Entwicklung der Geschäftsmodelle, also die Strategie. Sprich, was muss ich eigentlich auf der Innovationsebene tun, um in 3 bis 5 Jahren erfolgreich zu sein? Wo gibt es Preiserosionen, wo ich aufpassen muss, dass ich auch in einen transparenten Preiskampf reingerate, so langsam mehr reinrutsche, und wo kann ich vielleicht nochmal in den Intransparenzbereich kommen, in den ich zum Beispiel ins Lösungsgeschäft reingehe und komplexere Dinge anbiete?
Also deine Antwort ist, mach die Sales Profit Chain.
Ja, das hast du jetzt schon gesagt.
ganz schön anspruchsvoll. Eine Matrix für alle Fragen.
Ja.
Wie kommt man denn auf so eine Idee, sowas zu entwickeln?
Das war nicht meine. Es hat ein guter Freund, Kollege aus der ESMT Berlin, also die Business School in Berlin, Olaf Plötner heißt der, Head of Executive Education war der zu der Zeit dort, und hat gesagt, Jan, du hast jetzt ganz viel in den Journals publiziert, die da in Amerika rauskommen. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Buch zum Vertriebsmanagement schreibst. Und dann habe ich ja gedacht, das macht man dann mal so. Und dann habe ich das ja 7 Jahre gedauert. Und ja, die Idee war, ich wusste am Anfang nicht, also was ich da schreiben würde. Und irgendwann denkt man, ja, vielleicht gibt es eine Methode, die du, ich habe ja eben Einschränkungen gemacht, du musst eine gewisse Größenordnung und so weiter haben, aber so ein Basisansatz, der eigentlich für fast alle Situationen funktionieren müsste, ne? Der wird niemals überall funktionieren, das muss man auch fairerweise sagen. Ja. Aber der so für das wesentliche Check-up eigentlich helfen müsste.
Ja.
Ja, also war nicht meine Idee.
Also gab es was in dem Prozess, was dir besonders hilfreich war?
Das ist jetzt eine fast persönliche Frage, weil wir hatten im Vorfeld mal kurz darüber gesprochen, wie organisiert man seinen Tagesablauf. Und für mich war das immer so das Tandem aus Phasen, wo ich mich mal komplett rausgezogen habe, mal eine Woche lang irgendwo in ein Ferienzimmer gegangen bin und nur das gemacht habe, und dann sozusagen in den anderen Zeiten immer die ersten Stunden des Tages gar nicht nur, was ich an dem Tag mache, sondern auch einfach Zeit investieren. Weil manchmal lösen sich strategische Dinge auch, indem du wirklich einfach Zeit, viel, viel Zeit an das Wichtigste investierst. Für mich war das Buch. Also,
ja. Und du hast Zeit in unseren Podcast investiert. Herzlichen Dank, dass du in den Glasklar Podcast gekommen bist.
Danke für eure Zeit. Es war mir eine große Freude.
Ja, es war großartig. Danke.
Wenn euch die Episode gefallen hätte, teilen Sie doch gerne teilen mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Und Bewertungen können wir auch immer brauchen. Bis bald.
Das ist «Glasklar», ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.